Standout, der Social Media Newscast mit Bastian und Malte.
Moin Moin, da sind wir mit Newsfolge 17 bei Standout, eurem Social Media Newscast. Und Kenners, was hat das lange gedauert? Was war denn mit den News los? Malte, bist du da? Moin Moin.
Ich bin da, hallo. Newsmäßig war da, du hattest ja hier schon reingeschrieben, Sommerloch ein bisschen.
Ja.
Und das sehe ich ähnlich, aber ich glaube, heute haben wir auch so ein bisschen erste Hitzewelle des Jahres, würde ich es mal nennen. Und diese Hitzewelle zieht sich, glaube ich, auch durch die Meldungen, die wir hier haben, denn da sind ganz, ganz heiße Kandidaten dabei.
Ja, sehr schön. Also du hast schon die Schweißperlen auf der Stirn sozusagen.
Ich habe schon die Schweißperlen auf der Stirn und ich würde hier auch direkt mega rasant einfach mit einer der heißesten News einsteigen. Und zwar wurde da in unserer Standout-Gruppe auf Facebook gesagt, dass Mark Zuckerberg als Klonkrieger jetzt zurückgekehrt ist.
Ja,
und ein bisschen
cool.
Stimmt das auch. Instagram Reels. Ich glaube, man muss gar nicht so unfassbar viel dazu sagen, denn irgendwie, ich hatte eine Headline gelesen, die lautete It's TikTok, but it's Instagram, und das trifft es eigentlich ganz gut. Also es ist halt TikTok auf Instagram, und ich weiß nicht, ob du schon reingeschaut hast, aber ich habe reingeschaut und habe das so durchgeswiped, die Videos, und das Witzige ist, diese Headline hat einfach recht. It's TikTok, but it's Instagram. Sogar die ganzen Sounds, die man auf Instagram jetzt sieht in den Reels, ja, die sind alle auf TikTok da. Also der Content ist quasi umgezogen. Aktuell sehe ich da einfach gar keinen Unterschied.
Ja. Also wenn wir es vielleicht nochmal ein bisschen zusammenfassen, was ist Reels? Sind ja so 15-sekundige Clips. Das ist so ein bisschen die Standardlänge bei TikTok. Und das, was sie da jetzt eben spendiert haben, wo du meintest, das wurde ja direkt integriert. Also wenn man in dem Bereich ist, wo man ja auch Stories erstellt. Ich habe da jetzt übrigens auch das neue Layout und Design. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist. Das hatten wir ja mal vor ein paar Folgen gesagt, dass sie das doch mal ein bisschen anpassen. Und da hat man jetzt neben der Möglichkeit, eine Story ganz normal zu erstellen, live zu gehen, jetzt eben auch die Möglichkeit, ein Reel zu erstellen. Ist wie gesagt ein 15-sekündiger Clip. Und da kann ich dann, wie du richtig sagst, TikTok-artig Sounds auswählen, Effekte auswählen, ich kann einen Timer wählen, ich kann meine Geschwindigkeit bestimmen und ich kann eben clipartig innerhalb dieser 15 Sekunden verschiedene Dinge irgendwie zusammenstellen, super kreativ werden, wie man das eben von TikTok aus kennt. Und also ähnlich wie bei TikTok habe ich das auch für mich immer so ein bisschen mit spaßeshalber schon mal gemacht, ohne dass ich auch da auf Publishen gehe. Irgendwie will mein Daumen da nicht so richtig. Und war für mich jetzt irgendwie auch tatsächlich sehr, sehr ähnlich wie bei TikTok, aber halt noch ein bisschen leerer, was ich aber wiederum ganz nett finde, weil wir das ja auch in den letzten Folgen ja immer auch schon mal wieder persönlich gesagt haben, dass TikTok schon sehr aufgebläht ist in dem, was es da so kann.
Ja, da sind die Reels jetzt noch ein bisschen minimalistischer.
Ja.
Sagen wir mal so, aber zu diesem neuen Kamera-Layout, genau, das habe ich jetzt in einigen Accounts, habe ich das. Da kann ich mich auch in die Reels über den Explore-Tab reinklicken. Und auf anderen Accounts wiederum habe ich da noch nicht die Möglichkeit. Da sehe ich zwar die Reels in den im Explore-Bereich, eben mit dieser riesigen Kachel da oben. Also ist klar, dass Instagram das jetzt erstmal super prominent platziert. Klar, neues Feature. Und was man dazu ja auch sagen muss, wir sind ja als deutsche User quasi Test-User gerade. Ne? Es ist ja Brasilien, Frankreich und Deutschland dürfen die Reels testen. Deswegen haben sie sich da auch so ein Creator-Stamm erstmal zusammengestellt, mit denen sie denn gestartet sind. Da habe ich nämlich gesehen, dass die Creator, die schon durchstarten durften, die haben alle schon so 3-4 Reels auch in ihrem Profilbereich drin. Das heißt, die haben da schon ein bisschen vorgearbeitet, dass so ein bisschen Content einfach da ist, ne?
Mhm. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, wann Deutschland mal so ein früher Testmarkt war.
Kann ich mich auch nicht wirklich dran erinnern, finde ich eigentlich auch mal ganz geil, ne, dass man das hier mal mitnimmt, aber vielleicht hat sich einfach herausgestellt, dass die deutschen User da sehr, sehr fleißig sind und eben gerne TikTok nutzen. Vielleicht hat da eine entsprechende Recherche stattgefunden. Was jetzt natürlich passiert, alle diskutieren so ein bisschen, nimmt Instagram, TikTok da jetzt die Butter vom Brot, wie das damals bei Snapchat mit den Stories war. Und meine Einschätzung ist, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall dazu beitragen, dass sich dieses Format des TikToks, also dieses kurzen 15-sekündigen Videos, viel stärker etablieren wird. Also die Leute, die vorher dachten, ja, TikTok, das geht irgendwie weg, vielleicht nicht als App, sondern vielleicht auch als Format, da kann man jetzt, glaube ich, darauf antworten, nee, das wird bleiben und wird sich etablieren. Von daher ist jetzt, glaube ich, auch der Zeitpunkt, da durchaus in diesem Format viel stärker zu denken. Ne?
Ja, ich hatte auch einen Meinungspiece gelesen. Ich meine, das war von der OMR. Da meinte der Redakteur, der auch dann verschiedene Creator-Stimmen eben einholte, die dann eben sagten, ja, Instagram ist halt ein bisschen verlässlicher, weil bei Instagram diese Folgerquote ja noch so ein bisschen wichtiger ist für die Distribution und die Reichweite. Und bei TikTok ist es ja per se immer dieser For You-Bereich. Hm. Und dass das für Creator schon diesen Vorteil hat, wenn sie mit etwas planen können, mit einer Reichweite planen können, dass das ein Vorteil sein könnte pro Instagram, fand ich.
Ah, okay, das ist dann so gemeint, dass die Creator an sich nicht immer darauf hoffen müssen, letztendlich in diesem For You-Feed zu landen,
genau,
sondern ihre eigene Reichweite viel, viel besser nutzen können.
Mhm, richtig, ja. Weil du ja schon ungefähr weißt, was bekommst du dann so an Reichweite, wenn du etwas postest, etc. pp., auch wenn es da natürlich im Zeitverlauf geringere Reichweiten gegebenenfalls gibt, aber du weißt es schon ungefähr. Und im TikTok-Bereich kann es auch sehr volatil sein, auch wenn sie ja sagen, dass es grundlegend schon so ist, wenn du viele Folger hast, dass du dann mehr Views bekommst. Aber an sich sagt ja auch TikTok, kommen wir auch später selber darauf, dass schon der Erfolg eines Videos auch immer sehr stark von dem Video selbst dann abhängig ist.
Okay, ja, ich glaube auch, dass sich das bei den Reels noch mal ein bisschen nach hinten verschieben wird. Je mehr die sich etablieren werden, desto stärker werden sie ja, desto weniger werden sie ja eigentlich initial dann auch durch Instagram gepusht, ne? Von daher wird sich das sicherlich auch noch mal korrigieren. Das wird jetzt erstmal eine Einruckelphase, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es wie so oft bei neuen Formaten ist, dass Leute sich das erstmal nehmen und anfangen, darauf herumzudenken und zu kreieren und erstmal so mördermäßige Reichweiten generieren werden und so richtig heftige Erfolge. Ja, und das wird dann immer mehr zur Normalität werden und die Peaks werden nicht mehr ganz so krass werden. Das sieht man ja immer wieder. Neues Netzwerk ist da, es wird irgendwie abgehypt, Early Adopter sind da, hauen ihren Content raus und gehen erstmal total steil auf ihre Ergebnisse. Und das normalisiert sich dann irgendwann, ne?
Ja, und was du schon meintest, so ein bisschen jetzt diese Launch-Kampagne, die finde ich schon ziemlich prominent. Also das ist halt wirklich, wenn du in den Explore-Bereich gehst, hast du sofort ein Reel-Video ja immer da, zumindest war das bei mir so. Und offensichtlich haben sie auch ganz viele Creator zum Start ja auch involviert, die jetzt dann alle rausgehen damit. Ich folge diesem Instagram-Creator-Account, ist das glaube ich bei Instagram, die haben jetzt auch eine Story gepublished, wo sie das halt ganz, ganz groß angekündigt haben. Also die meinen das schon ernst.
Ich gehe auch davon aus, dass sie das ernst meinen. Ja, sonst wäre es nicht da, ne? Ja, werden wir mal beobachten, wie das so weitergeht mit den Reels.
Ja, auf jeden Fall.
Dann würde ich sagen,
du hattest ja schon gesagt, 15-sekundiges Format wird sehr prominent. Da hast du mal so dermaßen recht gehabt, weil gestern Abend YouTube in einer wirklich mega, mega, mega kleinen Passage noch angekündigt hat, dass sie einen sehr kleinen Test fahren, wo ausgewählte Creator-Accounts die Möglichkeit haben, direkt in der Mobile-App auch 15-sekündige Clips direkt hochzuladen. Also das scheint sich schon zu bewahrheiten, was du da so gesagt hast.
Also TikTube kommt auch als nächstes.
Ja, genau. Also 15 Sekunden ist das neue Maß der Dinge.
Ja, irgendwie schon, ne? Na gut, wobei das war es ja vorher schon irgendwie in den Stories, jetzt bloß halt noch in einem wesentlich, ich sage mal, dynamischeren Format.
Mhm. Stimmt, ja.
Jo, dann haben wir was für Shopping.
Genau, und da hat Instagram für etwas Aufklärung gesorgt und auch für mich persönlich etwas Erklärungen hinsichtlich eines Problems, was ich in der Vergangenheit mal hatte, was ist passiert. Also sie sind nochmal rausgegangen und haben gesagt in der Headline, sie wollen Shopping, also Instagram Shopping für noch mehr Accounts, Creator und Unternehmen nutzbar machen. Und innerhalb dessen haben sie jetzt relativ klar und transparent geregelt, wer kann das eigentlich machen, unter welchen Voraussetzungen. Und das hängt natürlich alles mit der gerade immer noch hervorherrschenden Zeit darum, dass es halt darum geht, Creator und Unternehmen die Möglichkeit zu geben, diese Geschäftsfelder zu nutzen, um Produkte darüber zu verkaufen. Deswegen war es auch dringend notwendig, da glaube ich dann nochmal für Transparenz zu sorgen und dann halt zu sagen, hey, jeder, der jetzt ein Unternehmen oder ein Creator ist, und jetzt kommt der ganz wichtige Punkt, der Produkte verkauft, diese aber auf einer eigenen Website und Shop angeboten werden. So, weil es eben beispielsweise nicht geht, und jetzt komme ich zu meinem persönlichen Trauma, wenn man jetzt eine Partnerschaft eingeht mit einem Partnershop beispielsweise, der mir aber nicht gehört. Und jetzt kann ich auch tolle Dinge machen, wie dass dieser Partner Produktkataloge über den Business Manager mit mir teilt, den Facebook Pixel mit mir teilt und ich dann einfach sage, so cool, dann kann ich ja als Partner jetzt auf meinem Instagram-Account mit diesen Datenquellen Instagram Shopping betreiben. Und wir wurden damals immer abgelehnt. Und ich habe mich dann immer gefragt, wieso ist denn das so? Und wir sind dann irgendwie alle möglichen Leitern hoch, auch bei unserem Facebook-Ansprechpartner. Und da kam irgendwann die Aussage, ja, ihr seid doch eher ein Publisher. Und ich habe gesagt, ja, stimmt, aber ich erfülle doch die Kriterien, die Instagram dafür auflistet, um Instagram Shopping zu nutzen. Und diese Meldung, dass du jetzt über einen eigenen Shop verfügen musst, der dir gehört, da, das finde ich toll.
Ja, endlich
dass man
mal,
jetzt einfach hier, ja,
endlich mal eine Aussage, weil, ne?
Ja, richtig, weil es halt einfach diese Transparenz hat und sie haben eben auch nochmal gesagt, wenn du nicht akzeptiert wirst, dann sagen wir dir ganz genau, woran es liegt. Mhm. Und ich bin halt damals echt gegen Wände gerannt. Und von daher, ja, wird sich der Instagram-Shopping-Traum erstmal für uns nicht erfüllen, aber ich weiß jetzt zumindest klar, woran es gelegen hat.
Okay, ja, endlich mal eine Aussage.
Genau,
zum Thema Shopping gibt's jetzt auch schon wieder einen weiteren Test auch auf Instagram. Wenn ich das richtig gesehen habe, also diese Shopping-Tag von den Fotos, also Feed-Posts und Instagram-Story-Pieces, das kennt man ja schon, dass man da ein Produkt drauf verlinken kann. Jetzt gibt es aber auch nochmal einen Test, beziehungsweise wurde der gespottet, dass man Artikel, die zum Verkauf stehen, über diese Shopping-Funktion sogar in der Caption direkt verlinken kann. Das ist natürlich cool. Mhm.
Ja, genau.
Aber ob es wirklich kommt, weiß man jetzt noch nicht, wenn ich das richtig gesehen habe. Es sieht tatsächlich, finde ich, ein bisschen komisch aus, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mhm. Plötzlich dieses Shopping-Bag-Item, Icon ist es ja immer auf Instagram, da jetzt in den Captions zu sehen. Aber das kann wie immer auch eine Frage der Gewöhnung einfach sein. Und irgendwann ist es ganz normal, weil die Shopping-Features, die werden ja sowieso viel, viel größer nochmal. Da wird man sich dran gewöhnen, dass das an allen Stellen immer mal wieder auftaucht.
Richtig. Ja, und grundlegend vielleicht einfach nochmal eine weitere Möglichkeit, dass der Nutzer dem jetzt der Tag nicht unbedingt auffällt, dass ihm das vielleicht in der Caption auffällt und dass dadurch dann eben der Klick generiert wird. Vorstellbar. Ja,
genau. Einfach nochmal ein anderer Weg, um ans Ziel zu kommen.
Mhm. Genau. Und weil nicht nur Instagram Feuerwerke abreißt, sondern auch vor allem Snapchat, die ihren Partner-Summit durchgeführt haben und da haben sie wirklich eine Lawine an Neuigkeiten vorgestellt, angekündigt und ja, ich hatte es im Vorfeld auch schon mal gesagt, es fällt mir unglaublich schwer, da irgendwie durchzusteigen, mir diese ganzen Features zu merken, aber ich habe dafür den perfekten Experten hier mit an Bord, auf der Tonspur direkt, weil Malte, du meintest, du bist da total durchgestiegen. Du hast ja sogar nochmal hier in den Shownotes den YouTube-Link, wo man die ganzen Ankündigungen nochmal sich anschauen kann, reingefügt. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass du das alles dermaßen drauf hast. Von daher darfst du einfach mal loslegen.
Ja, ich war mega fleißig und habe mir tatsächlich dieses Partner-Summit nochmal komplett angeguckt, weil ich mir dachte, ich habe so ein paar
Schleifen.
Genau, den Ruf habe ich da jetzt wohl, glaube ich, weg. Ja, ich bin aber ja auch ein kleiner Snapchat-Fanboy der ersten Stunde, muss ich da tatsächlich zugeben. Und dementsprechend liegt mir da auch immer was dran, die neuen Features von Snapchat immer verstanden zu haben, weil wenn sie eins können, dann ist es halt eben dieses super innovationsgetriebene Arbeiten. Und das mag ich einfach mega gerne bei denen. Und tatsächlich kamen sie da mit Dingen um die Ecke, bei denen ich einfach nur dachte, wow. Aber wir können ja einfach mal anfangen. Also, sie haben vorgestellt zum einen den Bereich Local Lenses, betrifft dann den Bereich Augmented Reality. Was sie letztes Jahr vorgestellt haben, waren sogenannte Landmarks. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel das Brandenburger Tor. Das ist ja eine sehr prominente Landmarke in Berlin. Die kann man sich dann eben via Snapchat Lens angucken und die wird dann durch Augmented Reality Elemente erweitert. Das heißt also, die Snapchat-Kamera erkennt eben diese Landmarken und kann dann irgendwie tolle Informationen dazu einblenden. Sie gehen jetzt noch einen Schritt weiter und sagen, Local Lenses bedeutet, jeder kann in eine allumfassende Augmented Reality Welt eintauchen und da dauerhaft vorhandene Scribbles hinterlassen. Finde ich mega geil, weil andere Leute können dann via Snap-Kamera in diese Augmented Reality Local Lenses Welt wiederum eintauchen und sich die Scribbles angucken, die ich da hinterlassen habe. Das finde ich einfach mega geil, weil dadurch so eine weitere Dimension entsteht. Den wirklichen Mega-Marketing Anwendungsfall habe ich da jetzt in meinen Gedanken noch nicht gefunden. Ich muss aber sagen, ich finde es eine mega tolle Spielerei. Und wie sie das technisch lösen, das wird auch super aufwendig bei diesem Summit-Video erklärt. Das spare ich mir jetzt mal, weil sonst wird dieser Podcast total gesprengt.
Aber ist so praktisch, weil ich könnte mir vorstellen, dann werden die Städte einfach nicht mehr zugesprayt. Die ganzen Sprayer machen das einfach über die Local Lens.
Das wäre natürlich mega geil, wenn man da Kooperationen eingeht mit irgendwie Urban Artists und sagt, boah, wir machen mal richtig viele Scribbles tatsächlich in dieser Local Lenses Welt. Würde ich auch mega cool finden. Dann haben sie aber noch angekündigt, dass es neue Scanning-Funktionen geben soll. Also das Scanning kennt man ja zum Beispiel von einem Snapcode. Der wird gescannt und man wird entsprechend auf einen Account verwiesen. Hier haben sie jetzt zum Beispiel eine Scanning-Option vorgestellt, mega witzig, dass man tatsächlich Hunde scannen kann. Und es wird die Hunderasse erkannt und ein paar Informationen eingeblendet. Da frage ich mich, was passiert, wenn man mal so einen richtig krassen Mischling scannt. Was da dann wohl angezeigt wird, würde mich mal interessieren. Pflanzen scannen finde ich mega interessant. Denn ich habe selber schon im Bekanntenkreis mal das mitbekommen, dass Leute sagen, hey, ich habe hier eine Pflanze stehen und ich würde einfach gerne mal wissen, was ist das denn? Dafür gibt es schon einige Apps, dass sie das aber direkt in Snapchat integrieren, finde ich mega. Nahrungsmittelverpackungen können sogar gescannt werden und dann gibt es Infos zu den Nährwerten und auch mega witzig, Sprache kann gescannt werden und ein AR-Filter wird dann auf Grundlage dieses Voice-Inputs eben aktiviert, zum Beispiel sowas wie, hey Snapchat, färbe meine Haare grün und dann bekommst du eben halt einen Filter aktiviert, der dir grüne Haare macht.
Das finde ich stark.
Finde ich auch mega geil. Ein weiteres Element, um den Bereich AR zu erweitern, ist SnapML nennt sich das. ML steht in dem Fall für Machine Learning. Das heißt, Leute, die ihre Facefilter in Snapchat integrieren, können auch ihre neuronalen Netze integrieren, also ihre künstlichen Intelligenzen direkt mit dieser Augmented Reality Experience verknüpfen. Bedeutet zum Beispiel, sie haben ein ganz schönes Beispiel verwendet von einer virtuellen Sneaker-Anprobe. Da ist es halt immer sehr, sehr schwer für die Kamera, nur aufgrund des Kamerabildes den Sneaker dauerhaft schön angezogen zu lassen an diesem Fuß. Und da kann eben neuronale Netze helfen, weil die eben auf Dauer lernen, ah, okay, auf diese Art und Weise kann sich ein Fuß bewegen. Und das sieht dann tatsächlich aus, als wenn der Nutzer oder die Nutzerin wirklich diesen Sneaker anhat. Das ist natürlich sehr toll, weil das dann wieder mit den Shopping-Elementen super schön verknüpft werden kann. Dann geht es weiter. Ich hoffe, ihr kommt noch mit mit dem Bereich Dynamic Lenses. Auch sehr spannend, denn es können Realtime-Informationen aus Apps in Augmented Reality Linsen eingebunden werden. Was kann das sein? Zum Beispiel eine Verfügbarkeit eines Hotelzimmers in einer AR-Lens. Also da gibt es eben diese Schnittstelle aus App-Informationen zu dieser Augmented Reality-Lens. Und eine Sache, wo viele Tech-Medien schon gesagt haben, wow, das geht schon hier in den Bereich WeChat, nämlich Snap Minis. Das sind quasi Miniaturanwendungen oder abgespeckte Anwendungen, die direkt in Snapchat funktionieren. Denn in China ist es ja so, über WeChat, da sind diverse Services schon integriert, Bezahlservices drin, Buchungsservices drin. Man macht quasi alles über diese App. Und Snapchat geht den gleichen Weg und nimmt sich auch kleine abgespeckte Versionen von Anwendungen und integriert das direkt in die App. Wie gesagt, da haben einige Medien schon gesagt, wow, das geht hier schon in Richtung WeChat. Und da muss ich wieder sagen, bei all diesen Sachen, die ich jetzt bisher aufgezählt habe, die sind super innovativ, die hat bisher noch keine andere App. Und das ist für mich einfach dieser Snapchat-Spirit irgendwie, ne?
Ja, ich glaube auch, das machen sie ja tatsächlich in den letzten Jahren auch immer total super. Und ich glaube, man sagt auch regelmäßig, dass sie auch diesen innovativen Pfad ja gehen. Aber so richtig scheint es sie ja noch nicht zu einem Punkt gebracht zu haben, wo das ja wirklich mal super, super populär wird. In Sphären und Regionen, wo sie dann nochmal vielleicht ganz, ganz stark wachsen oder nochmal sehr viel intensiver genutzt werden. Meinst du denn, das wird jetzt schlagartig mit diesen Ankündigungen anders?
Ich befürchte fast nicht. Ich glaube, dass sich andere wieder von diesen Innovationen einfach inspirieren lassen werden und vieles davon adaptieren werden. Das wird vermutlich wieder passieren, wo ich schon sagen würde, hey, das könnte ein bisschen erfolgreicher werden, weil man muss immer sehen, gut, hier in Deutschland, die Snapchat-Nutzung ist nicht wirklich groß. Ich glaube, in den USA ist die noch ein bisschen stärker, was sie nämlich auch bei dem Partner Summit nochmal angekündigt haben, sind, dass sie den Bereich Snap Originals, das sind also wirklich eigene Serien, die in Snapchat funktionieren, nochmal weiter ausbauen. Und sie haben da selber eine Studie angeführt, die sie wohl durchgeführt haben und sagen, dass die eigenen Shows, die sie bisher produziert haben, so populär sind, dass mehr als die Hälfte der Gen Z in den USA diese Snap Originals schauen. Uff, das ist natürlich erstmal eine ganz schön krasse Zahl. Ich kann die nicht nachvollziehen, von daher muss ich die jetzt einfach hier mal so stehen lassen. Aber auch da fahren sie halt einen ganz coolen Ansatz und sagen, hey, wir machen nochmal neue Originals und verknüpfen die auch mit Augmented Reality Features und sagen zum Beispiel, hey, wir machen eine Show, bei der ihr Tanzschritte lernen könnt und die Snap-Kamera versteht, ob ihr diese Moves korrekt ausgeführt haben. Was dann durchaus natürlich wieder auf den Trend des TikToks als Format auch einen Schritt weit zugeht, ne? Weil wenn sie jetzt auch mehr nochmal in Richtung Tanzen, Sound und Musik gehen, ja, da könnte natürlich eine Verknüpfung entstehen, ne? Vielleicht haben sie da auch schon ein entsprechendes Format in der Hinterhand, was sie raushauen werden.
Ja. Aber gut, das Original also nach. Ja, nach wie vor einfach sind sie führend im Thema Augmented Reality und Entwicklung und erstaunlich, was dann halt einfach auf einmal dann mal wieder so präsentiert wird, was man irgendwie im Vorfeld nicht so wirklich mitbekommen hatte.
Ja, und dann ist es auch immer sehr lange sehr ruhig um Snapchat und irgendwie ist es noch da, aber irgendwie nicht so richtig. Aber Also da gebe ich euch echt den Rat, schaut in die Shownotes und guckt euch mal dieses Partner-Summit an oder zappt das mal durch oder kommt bei uns in die Facebook-Gruppe, da habe ich auch eine Zusammenfassung nochmal geschrieben dazu. Da sind wirklich Sachen dabei. Wenn man grundsätzlich Technologie und Social Media begeistert ist, würde es da definitiv mindestens eine Stelle geben, wo man zwangsläufig denkt, wow, das ist einfach toll, das begeistert mich. Und diese Begeisterung erzeugen, das kann Snapchat einfach mit ihren Innovationen unfassbar gut, weil sie einfach Dinge auf den Markt bringen, bei denen ich mir vorher immer denke, boah, dass das überhaupt möglich ist. Geil, dass ihr das so direkt für den Consumer auch schon ready habt. Mhm. Also Wahnsinn.
Was ich nochmal sagen muss, das hatten wir ja auch schon mal angekündigt, aber sie haben jetzt nochmal das Redesign von dieser App-Navigation ja nochmal aufgegriffen mit so 5 Navigationspunkten im unteren Bereich der App, wo man jetzt irgendwie sehr, sehr gut auf diese ganzen genannten Bereiche kommt, ob das jetzt die Map ist, die Messages, die Kamera oder dann die Originals. Das finde ich sehr schön, dass sie jetzt halt nochmal gesagt haben, Leute, das kommt. Ich habe es jetzt bei mir noch nicht ausgerollt gesehen. Thema Maps fand ich aber auch praktisch und das ist Wahnsinn, wie viel halt wirklich angekündigt wurde. Jeder von uns kennt Google My Business und die Möglichkeit, da Unternehmen anzulegen, die dann wiederum bei Google Maps dann auch erscheinen. Und jetzt wurde ja auch gesagt, okay, Unternehmen können jetzt auch quasi on the map kommen und man kann nicht nur eben sehen, wo befinden sich jetzt hier meine Freunde, sondern hat man auch eine Map, wo dann halt die Unternehmen dargestellt werden mit ihren Adressen, Kontaktmöglichkeiten etc. pp. Also da wird einfach unglaublich viel bewegt, natürlich in ihrer Mission Camera Augmented Reality, aber auch als Publisher, als Produzent von Shows bis hin zu einem Local-Bereich. Wahnsinn.
Ja, also es soll ja am Ende sogar möglich sein, Essen über die Snapmap zu bestellen. Wie geil ist das denn?
Okay.
Öffnest du die Snapmap, siehst, alles klar, dieses Unternehmen ist da, ich hätte gerne Pizza. So. Mhm. Schon nice. Mhm.
So, aber weil du jetzt länger begeistert sein durftest, bin ich an der Reihe.
Ja, viel Spaß beim Begeistertsein und wir sind ja immer noch bei Snapchat, tollerweise.
Genau.
Die gewinnen auf jeden Fall diese Folge hier.
Auf jeden Fall. Das sogenannte Video Conversion Tool hat mich total begeistert. Das hängt alles in dieser Snap Web-Oberfläche, die man da so nutzen kann, auch mit dem Snap Publisher. Und das, was dieses Tool macht, ist eigentlich ein ziemlich gängiges Problem zu lösen. Viele Videos werden ja immer noch aufgenommen im horizontalen Bildverhältnis und es gibt halt viele Akteure da draußen, die haben jetzt nicht immer die Tools oder das Know-how oder die Möglichkeit, die Kapazität, diese Videos dann in ein vertikales Format umzuwandeln. Und ich weiß, es gibt viele Profi-Tools da draußen. Ich bin jetzt auch kein Profi darin. Deswegen mag der Effekt dann aber auch so sein. Sei es drum, dieses Tool, was innerhalb von Snapchat kostenlos nutzbar ist, ist dann eben ein Conversion-Tool, was dieses horizontale Video nimmt und automatisch in ein vertikales Video umwandelt. Das funktioniert dann eben auch über eine schlaue Maschine, die dann eben erkennt, wo geht denn eigentlich die Post ab in den jeweiligen Frames. Das könnt ihr aber auch immer noch mal anpassen, wenn ihr sagt, okay, die Maschine war dann doch nicht so schlau. Und was mich dann wirklich begeistert ist, dass ihr in den jeweiligen Frames dann eben auch noch mal sowas machen könnt wie eine Splitscreen-Optik und das auch in verschiedenen Varianten und Versionen. Und das ist aus meiner Story heraus immer ein Problem gewesen, Videografen zu sagen, wie ich mir jetzt ein Video rasant schnell als Teaser vorstelle, dass eine Splitscreen-Optik wirklich gut funktioniert. Und ich kann nur jetzt aus meiner Erfahrung und Wahrnehmung sprechen. Leute, die so ein bisschen das Thema Video ganz, ganz, ganz historisch gesehen gelernt haben, die hatten da echt damit Probleme, da umzudenken und schnellere Schnitte da in meinen Splitscreen zu gehen. Und da hilft ein solches Tool halt unglaublich, weil man es halt jetzt auch relativ gut selber machen kann. Und ja, also ich habe da einfach ein ganz, ganz starkes inneres Feedback mal wieder gemerkt, weil ich einfach vor diesem Problem stand, dass ich irgendwie nicht Zugriff hatte auf dieses Profi-Video-Tool. Ich konnte das eben auch nicht. Aber anhand dieses Tools geht das halt wirklich einfach, dass man ein schönes, schönes Format für die Plattform, für andere Plattformen findet, wo Vertical Video dann einfach gut funktioniert mit diesen tollen Tools, wie dann irgendwie Splitscreen-Optik mal eben einschalten.
Das heißt, dieses Tool, also mit diesem Tool würdest du dich jetzt selber trauen, wenn nur ein horizontales Asset vorliegt, dir dann Vertical draus zu schneiden. Okay. Absolut. Ja, das ist cool. Ich habe mir nämlich dieses Demo-Video auch angeguckt. Erstmal war ich so ein bisschen von den Funktionen erschlagen. Dann muss ich aber sagen, finde ich es auch mega geil, dass sie eben neben diesem klassischen Vertical-Beschnitt eben noch zwei andere Optionen mit diesem Splitscreen bieten. Das heißt, man muss nicht mal zwangsläufig in den Beschnitt reingehen. Eine tolle Möglichkeit. Wobei natürlich, und die Empfehlung kann ich auch nachvollziehen, das Hauptaugenmerk natürlich wirklich auf dem Full-Vertical-Beschnitt liegt, dass man nachher wirklich das vollkommen vertikale Asset hat. Aber wirklich ein gutes Tool, das einem da helfen kann, aus den horizontalen Videos dann eben ein vertikales zu machen. Und ich glaube, Formate ist das richtige Stichwort für den nächsten Punkt. Das hat auf Twitter und auf LinkedIn sehr viel Beifall geerntet und das auch vollkommen zu Recht. Denn ich habe via Matt Nevera, der muss ja eigentlich die Credits hier an dieser Stelle bekommen, ein tolles Tool entdeckt, das man via socialsizes.io aufrufen kann. Und jeder, der schon mal auf der Suche war nach eben der richtigen Social-Media-Bildgröße, wird da jetzt viel, viel schneller fündig. Denn das übliche Format sind irgendwelche ganz langen, unübersichtlichen Listen, die dann vielleicht auch gar nicht mal geupdatet sind. Und hier öffnet man diese Seite, bekommt einfach die Social-Icons, drückt da drauf, findet die richtigen Größen. Und das Geilste ist, man kann sogar noch Photoshop und Sketch-Templates runterladen, die schon direkt das richtige Format haben. Du kannst die Bilder da reinziehen. Hammermäßiger Problemlöser, den ihr unbedingt bookmarken solltet, weil der wird euch ganz, ganz viel Zeit sparen. Da haben sich ganz, ganz viele Leute zu Recht drüber gefreut. Und ich hoffe, das werdet ihr auch. Also ist eigentlich so ein Daily-Ding.
Weißt du, welches Unternehmen dahinter steht oder ist es einfach wirklich nur eine nette Webseite?
Das ist eine nette Webseite von einem UX-Typen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, weil das Witzige war, ich hatte das auf Twitter rausgehauen und dann kam ein Kommentar von einem Nutzer, der sagte, ja, aber es fehlt ja 4:5 für Instagram. Und das Coole ist, der Entwickler selbst, obwohl ich ihn nicht mal getaggt hatte, hatte sich dann eingeschaltet und gesagt, ja, das liegt übrigens daran, dass es dann im Feed nicht richtig dargestellt wird. Das habe ich auch in einem kleinen Kasten auf der Website direkt nochmal vermerkt, damit das transparent ist. Aber ja, er würde da recht geben, dass dieses Format natürlich fehlt. Fand ich ganz geil, dass er direkt einfach, wirklich auch 10 Minuten später, direkt darauf geantwortet hat, obwohl er nicht mal getaggt war. Wow, also er hat sehr, sehr genau beobachtet, was da los ist. Jetzt kenne ich natürlich den Namen von ihm nicht, den hätten wir hier nochmal crediten können, aber geht auf die Seite, das ist der Wahnsinn. Also ihr werdet euch sehr freuen.
Ja, zu Recht. Sehr cool.
Ja. Und da haben wir ja gerade schon das Stichwort Twitter gehabt. Ich würde sagen, dann machen wir nochmal direkt einen Plattform-Switch auch dahin. Denn es soll ein toller Test ausgerollt werden, der wirklich Sinn macht. Und zwar funktioniert der so, dass Nutzer ein Pop-up bekommen, wenn sie einen Artikel retweeten wollen, den sie noch gar nicht angeklickt haben. Und in diesem Pop-up steht dann quasi drin, hallo, möchtest du dir das nicht erstmal durchlesen, bevor du jetzt hier einen Retweet raushaust? Denn es könnte ja sein, dass du die Informationen noch gar nicht ganz durchstiegen hast.
Ja.
Und ich glaube, das kennt jeder. Es werden Inhalte rausgehauen und es wurde sich auf die Headline verlassen. Im Text steht aber was ganz anderes. Das führt zu Falschinformationen, zu Diskussionen, die irgendwie unnötig sind. Und einfach, es ist einfach unschön, Informationen rauszuhauen, ohne sie in Gänze verstanden zu haben. Hm. Dieses Problem möchte Twitter damit lösen. Macht absolut Sinn. Bin gespannt, was da über die Testphase hinaus dann kommen wird.
Mhm. Aber dann auch bleibt jetzt nur noch die Frage, wann gibt es unseren ersten Standout Social Media Newscast in Voice-Tweet-Form?
Mike? Ja, oder genau. Nächstes Thema. Freunde der WhatsApp-Sprachnachricht werden sich sicherlich freuen, dass Twitter aktuell herumexperimentiert mit Voice-Tweets. Mhm. Die können dann maximal 140 Sekunden lang sein und du hast es ja gerade schon angeregt. Es gab auch ein Tweet zu diesem Thema, den ich gesehen habe, da hat jemand gesagt, alles klar, okay, ich darf maximal 250 Tweets in einen Thread packen, ein Tweet darf maximal 140 Sekunden lange Audioaufnahme haben und am Ende habe ich dann irgendwie, was weiß ich, 3 Stunden Audio-Tweets hintereinander, die dann quasi schon in Kapitelform durch diese Threads aufgelistet sind. Ich weiß aber nicht, ob das so toll ist, das komplett als Audio-Tweet rauszuhauen, denn die Freude, die Begeisterung, die hält sich bislang in Grenzen, nicht zuletzt. Und den Punkt muss ich auch wirklich, also da gehe ich mit, wenn gesagt wird, hey, das ist ja nicht so barrierefrei, jetzt hier plötzlich Audio-Tweets rauszuhauen. Ich habe das Feature selber noch gar nicht testen können, also ich befinde mich wohl nicht in dieser Testgruppe, aber als Test rausgehauen wurde, war auf jeden Fall bei einigen Accounts, denen ich folge, die konnten das Ganze nutzen und ja, sie haben es getestet. Danach habe ich das auch nie wieder gesehen. Ich habe das nur gesehen am Tag, als sie es rausgehauen haben. Da haben dann ein paar Leute damit herumexperimentiert, aber das war es dann auch. Also viele Leute haben sich auch beschwert und gesagt, was soll das? Wir wollen den Edit-Button. Also das Übliche, was passiert, egal welches Feature Twitter raushaut. Es kommen sowieso die Edit-Button-Rufer und Ruferinnen aus den Löchern gekrochen. Das bleibt gar nicht aus, aber ja, ist jetzt nicht so das Mega-Feature.
Okay, also doch kein Podcast auf Twitter.
Nee, also ab und zu, ich glaube, viele haben schon mal irgendwie über dieses Feature nachgedacht und ich habe letztens auch noch mal gedacht, irgendwie wäre das praktisch, aber man merkt doch relativ schnell, dass das irgendwie doch nicht so geil ist. Ich weiß nicht.
So, und dann kommen wir für unsere Verhältnisse einigermaßen spät im Podcast zu Facebook. Und genau, da gibt es einleitend einmal natürlich den Hinweis, dass wir keine Rechtsberatung liefern können, aber zumindest einen Hinweis auf den Menschen, der das sehr wohl kann. Und zwar, jetzt sehe ich den Namen gerade, Thomas
Schwenke.
Genau. Der hatte einmal zusammengefasst, was mir ad hoc tatsächlich auch nicht so bewusst gewesen ist. Ich habe ja mir lange, lange, lange dieses neue Facebook Desktop-Design gewünscht, was so ein bisschen analog das Mobile-Design einfach weiterdenkt. Und mir war tatsächlich jetzt aber auch noch gar nicht so bewusst und selber aufgefallen, dass auf dem Page-Layout das Impressumsfeld geändert wurde, weil dann eben nicht mehr sehr markant Impressum dasteht, sondern es werden Inhalte, was sich in diesem Impressumsfeld dann befindet, einfach nur dargestellt. Und er hat das Ganze mal ins Verhältnis gesetzt und bewertet, inwiefern das mit dieser Impressumspflicht und Angabe und mit den Regeln, die man da einhalten muss, denn jetzt noch einhergeht und was man da am besten machen soll als solches. Und ich würde sagen, wir verweisen einfach an dieser Stelle einfach mal auf den Link. Bitte
genau,
lesen.
Wir verweisen darauf, weil die Workarounds werden da sehr ausführlich erklärt. Das ist ja, super. Also da gibt's überhaupt gar nichts dran zu meckern an diesem Ding. Es werden alle Informationen, es wird sogar noch mal ein bisschen historisch erklärt, wie sich das Thema Impressum und Facebook überhaupt aufgebaut hat. Da kann man noch mal so ein bisschen Social Media Geschichtsunterricht nehmen in diesem Artikel, finde ich sehr toll. Und besonders witzig, ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich gesehen habe, dass da ein sehr großer Fastfood-Konzern als Beispiel herangezogen wird in diesem Artikel. Wer die vorherigen Folgen aufmerksam gehört hat, der weiß, dass es da vielleicht eine gewisse Fastfood-Affinität gibt. Aber lasst euch da selber überraschen. Wir hatten ja gerade schon mit Twitter so ein Pop-up-Test-Ding und Facebook hat auch was Ähnliches am Start. Und zwar auch immer wieder ärgerlich, irgendjemand teilt total veraltete Informationen. Und deswegen testet, die testen das gar nicht, sondern die rollen das sogar schon global aus. Ich korrigiere mich an der Stelle. Sie rollen ein Pop-up jetzt global aus, das besagt, hallo, dieser Artikel ist älter als 90 Tage, möchtest du ihn wirklich teilen? Sofern das zutrifft, bekommen Nutzer das angezeigt und können halt überlegen, oh, muss ich vielleicht gucken, ob es mal irgendwie ein Update gab in diesem Bereich oder ist das immer noch relevante aktuelle Informationen? Kann ich die immer noch raushauen? Auch sehr, sehr sinnvoll. Facebook hat da wohl in eigenen Studien festgestellt, ja, es kommt zu Falschinformationen, wenn total veraltete Artikel geteilt werden. Jetzt auch kein Punkt, wo man sagt, da wundert man sich extrem drüber, aber nochmal sinnvoll, dass hier ein weiteres Puzzleteil einfach rangesetzt wird, um gegen diese Falschinformationen was zu machen. Sehr, sehr sinnvoll.
Genau, und das letzte Puzzleteil zum Thema Facebook ist ein Artikel von Thomas Hutter. Und auch das war mir gar nicht so bewusst, weil ich dieses Chat-Plugin einfach nie auf einer Webseite integriert hatte. Aber das ist ja per se eine Möglichkeit, dass ihr quasi diesen Facebook Messenger als Plugin auf eurer Webseite nutzt, um damit Kundenservice zu betreiben. Hey, hast du eine Frage? Schreibe mir, trete mit mir in Kontakt. So. Sinnhafterweise funktioniert das ja aber nur, wenn ich als Nutzer der Webseite auch gleichzeitig Facebook-Nutzer bin. So, das ist aufgrund der, ziemlich enormen Reichweite von Facebook muss das ja nicht so sein. Das heißt, Nutzer, die diesen Account nicht haben, können dann eben diesen Kundenservice-Weg gar nicht wählen. Deswegen hat jetzt Facebook angekündigt und zum Teil ist es auch schon ausgerollt, dass sie einen sogenannten Gast-Account anbieten. Das heißt, ein Nutzer, der nicht über einen solchen Account verfügt, kann dann ganz normal eine Nachricht schreiben und der wird dann einfach im Chatfenster als Gast mit einer Nummer dann irgendwie angezeigt und sie sagen, sobald der Chat beendet wurde, wird dieser Account auch sofort gelöscht oder aber irgendwie spätestens 24 Stunden danach, je nachdem, was halt eben früher einfällt. Das heißt, also für mich klingt das erstmal ziemlich sinnvoll, weil man da einfach eine gute, günstige Möglichkeit hat, um dieses Chat-Plugin einzusetzen. Und per se ist dann eben als Nutzer dann auch nicht mehr eine Hürde, weil man es dann nicht nutzen kann, weil man kein Facebook-Nutzer ist.
Ja, ist einfach nochmal ein Puzzleteil zum Thema Barrierefreiheit, ne?
Genau.
Das macht Sinn. Genau, und damit haben wir auch schon Facebook abgeschlossen und kommen zu YouTube, dein Spielfeld.
Genau, die schöne grüne Wiese. Da eigentlich nur relativ kurz dazu. Wir hatten es ja oben sage ich schon mal, weil ich die Shownotes natürlich vor mir habe. Früher, zu einem frühen Zeitpunkt diesen Podcast erwähnt mit Instagram Shopping und auch vielen verschiedenen Möglichkeiten und Anreizen, die es auch schon in den letzten Folgen immer gab, um das ganze Feld einfach noch besser zu bespielen zu können. Und YouTube ist dann natürlich auch weiter dran interessiert und haben jetzt einfach die Möglichkeit eingeführt zu sagen, ja, wir funktionieren als Branding-Plattform ja schon ziemlich gut so und wir sehen auch, zumindest sagen sie das, in den Studienuntersuchungen, dass Leute nach Ansicht eines Videos auch oftmals kaufen und diesen Effekt wollten sie jetzt einmal bündeln und koppeln und bieten Werbetreibenden jetzt einfach die Möglichkeit, unterhalb von Videos dann eben nochmal Produkte einzublenden. Das funktioniert so, dass ihr euren YouTube-Account mit dem Google Merchant Center connectet, was ja wiederum Google Merchant Center das Zuhause ist für eure Produktkataloge, wenn ihr zum Beispiel auf Google Shopping Werbung betreiben möchtet. So, das ist eine Möglichkeit, wenn ihr diese Kombination aus Awareness und Performance dann eben nutzen möchtet, dann probiert das doch gerne mal aus. Und was ich auch spannend fand, aber auch vor allem, weil das so lange gedauert hat, sind Lead-Ads, die jetzt auch zu YouTube kommen. Ihr kennt diese wahrscheinlich schon bei Facebook und bei LinkedIn, wo man dann über einen Werbemittelkontakt dann eben relativ schnell sagen kann, hey, hast du hier Interesse beispielsweise an einem Download oder an einem Termin, dann kannst du hier über das Werbemittel direkt in eine Art innewohnendes Formular einsteigen und dann eben als Lead registriert werden. So, mhm. Das kommt jetzt für mich einigermaßen spät zu YouTube, aber wie sagt man so schön, besser spät als nie.
Ja, genau. Ist ja ein bekanntes Format von Facebook, von LinkedIn, eben über diese auf der Plattform generierten Formulare denn seine Daten einmal anzugeben. Mhm. Das kennen wir soweit, glaube ich. Jo, dann haben wir als letztes, und das ist ein kleines Rant-Thema, nämlich TikTok als Plattform. Und die haben etwas veröffentlicht in ihrem Newsroom. Und zwar haben die da gesagt, hey, das sind die Faktoren, die beeinflussen, welche Videos im For You-Feed angezeigt werden.
Oh mein Gott, jetzt erfahren wir es endlich. Oh.
Genau, das war so die Reaktion der Fachmedien und der Blogs teilweise. Und die haben dann geschrieben, this is how the TikTok algorithm works und so funktioniert's. Yeah. Und jetzt gibt's hier die heftigen Insights. So, dann habe ich mir, weil was ich immer gerne mache, ich gucke mir, wenn ich auf solche Blogartikel stoße, immer an, okay, auf welchen Newsroom-Eintrag beziehen die sich überhaupt? Deswegen lese ich erstmal den durch. So, dann habe ich den durchgelesen und ich musste mich total konzentrieren und weil irgendwie so richtig spannend war das nicht. Und dann war plötzlich das Ende dieses Newsroom-Eintrags erreicht. Und dann dachte ich mir, ich glaube, ich sollte den nochmal lesen, weil so wirklich was ist da gar nicht drin passiert. Und dann habe ich den nochmal aufmerksam gelesen. Und dann ist mir aufgefallen, ja, tatsächlich steht da nichts Interessantes drin. Denn die Erkenntnis aus diesem Newsroom-Eintrag ist quasi, wenn euch ein Video gefällt, dann zeigt euch TikTok zukünftig im For You-Feed Videos an, die so ähnlich sind wie das. Also Basic Recommendation-Mechanismus, genau. Den wir seit Jahren kennen. Das ist das Krasse, was TikTok hier in ihrem Newsroom-Eintrag verraten hat. Nämlich einfach nichts Neues, sondern das ist einfach alles obvious, was da gesagt wurde. Was ich aber euch in die Shownotes mal reingepackt habe, ist zum einen dieser Newsroom-Eintrag und zum anderen ein sehr toller Artikel von Vox Recode. Die erklären nämlich im Austausch mit Experten und auch Algorithmus-Experten, warum TikTok hier eigentlich viel zu wenig verrät. Denn sie sagen zum Beispiel, hey, ist es nicht wichtig, dass gesagt wird, welches Video gefällt dir und dann bekommst du mehr davon angezeigt, sondern warum und welche sind das dann und welche Faktoren stehen dahinter? Wie viele davon, welche nicht? Haben Hashtags einen Einfluss? Wenn Hashtags einen Einfluss haben, wie ist das Sentiment der jeweiligen Hashtags? Welche Themen werden vielleicht ein bisschen in der Reichweite reduziert? Das sind eigentlich diese ganzen interessanten Dinge, die uns bei einem Algorithmus interessieren, nicht nur aus gesellschaftlicher Sicht, sondern auch für das Marketing gibt es da einfach ganz, ganz viel Information, die nicht geliefert wird. TikTok hat sich mit diesem Newsroom-Eintrag eigentlich mehr selber einen Gefallen getan als allen anderen Leuten, denn es gibt ja immer wieder berechtigte Kritik an diesem Algorithmus, an diesem For You-Feed bei TikTok, dass zum Beispiel bestimmte Gesellschaftsgruppen dort nicht genug abgebildet werden oder es gibt auch viel Kritik an den Moderationsrollen und all diese Themen, die werden dort einfach total ausgelassen.
Stimmt, ja.
Von daher beenden wir diese Folge quasi mit diesem Rant-Thema. Aber lest euch das gerne durch. Aber sollten euch so Blogartikel wie, hey, so funktioniert der TikTok-Algorithmus, über den Weg laufen, guckt mal, ob die sich auf diesen Newsroom-Eintrag beziehen. Und dann lest lieber den und danach diesen Vox Recode-Artikel. Und dann habt ihr, glaube ich, eine viel bessere Idee davon, was da eigentlich passiert ist und was da verraten wurde. Nämlich eigentlich nichts.
Ja, Mensch, jetzt hatte ich mich so darauf gefreut, dass du es jetzt verkündest und jeder versteht, wie TikTok funktioniert. Aber,
tja, ja. I'm sorry, Basti, das war leider nicht drin. Da hat mir TikTok leider zu wenig Informationen geliefert. Ja. Genau, ja, in diesem Sinne sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge 17 angekommen und jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, kommt super gerne in die Facebook Standout-Gruppe, da teilen wir auch außerhalb des Podcasts die neuesten Plattform-Updates und diskutieren da auch ein bisschen, gerade zu den Reels ist da viel diskutiert worden jetzt in den letzten Tagen. Bewertet uns gerne da, wo ihr uns bewerten könnt. Auf Spotify geht's ja zum Beispiel nicht, finde ich immer noch blöd. Spotify, make it happen. Aber ihr könnt euch uns natürlich abonnieren auf Spotify, das solltet ihr tun. Und ja, dann beim nächsten Mal einfach wieder einschalten, wenn die Folge 18 am Start ist.
Großartig. Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.